herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße Sie und euch recht herzlich zu Ausgabe Nummer 13. Regelmäßige Hörer unseres Angebotes werden sich vielleicht an Episode 10 erinnern. Damals sprachen wir hier über Future Skills und vor allem über das Thema Unternehmensengagement. Dazu waren meine Kolleginnen Lydia Markowski und Veronika Mohr im Studio und berichteten unter anderem über eine Veranstaltung, die sie zu dem Thema in Berlin organisiert hatten und über deren Gäste. In dieser Folge jetzt vertiefen wir das Thema. Allerdings wollen wir dieses Mal über den Zusammenhang von Innovation und Future Skills sprechen. Welche Kompetenzen und welches Wissen braucht Innovation und somit eine nachhaltige Unternehmensentwicklung? Wie müssen sich Institutionen und Unternehmen wandeln, damit ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Future Skills auch wirklich für Produkt- oder Prozessinnovationen nutzen können? Um über das Thema zu sprechen, habe ich mich nochmals mit Veronika und Lydia getroffen. Herausgekommen ist wieder ein recht munteres Gespräch über ein nur scheinbar sperriges Thema. Und dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. Ja, Lydia und Veronika sind wieder da.
Hallo.
Hallo.
Wir haben ja letztens gesprochen über das Thema Future Skills, über euer Themenfrühstück. Und da hatten wir schon angekündigt, dass wir das Thema nochmal vertiefen wollen, weil ihr ja noch ein zweites Frühstück gemacht habt.
Genau. Mhm.
Und da war auch das Thema Future Skills ein Thema, aber mit etwas anderer Schwerpunktsetzung.
Genau.
Da ging es um das Thema Innovation und Future Skills.
Ja, genau, und zwar ganz spezifisch Open Innovation und was sich hinter diesem Zauberwort verbirgt. Ne? Das schwirrt so rum irgendwie und alle fragen sich, was ist das denn, dieses Open Innovation? Und genau, und da hatten wir eingeladen Verena Pauster, die ist eine ganz spannende Frau, die hat ein Unternehmen gegründet, Fox & Sheep GmbH, die produziert da Apps für Kinder mit ihrem Team zusammen, die denen quasi ermöglichen, in den, ja, die digitale Welt spielerisch kennenzulernen und dann eben später auch die Haber Digitalwerkstätten zusammen mit Haber ins Leben gerufen, die den Kindern dann ermöglichen, sich nicht nur damit auseinanderzusetzen spielerisch, sondern tatsächlich aktiv die digitale Welt mitzugestalten. Und dann hatten wir noch Katja Davut da, die ist Director Talent and Staffing bei der Du School. Und die Du School begleitet im Prinzip Unternehmen und Entrepreneurs dabei, gesellschaftlichen Mehrwert ihres Handelns ins Zentrum ihrer Aktivitäten zu rücken. Und hat uns da einen Einblick gegeben, wie die das eigentlich machen bei der Du School. Die erste Frage ist, was ist Open Innovation? Und ich glaube, dass da Verena eigentlich ein ganz schönes Statement zu hatte.
Okay, dann hören wir doch mal rein, was sie gesagt hat.
2016 die Digitalwerkstätten gegründet haben, die müsst ihr euch so vorstellen, wie im Prinzip dieser Raum ausgestattet für eine Schulklasse mit Tablets, Laptops, 3D-Druckern, Mini-Robotern, viel WLAN und viel Möglichkeit, parallel zu streamen. Haben wir das deshalb gemacht, weil wir den Ort vermisst haben, an dem Kinder die Zukunft lernen können. Wir haben uns die Schulen 2016 angeguckt und gesagt, selbst wenn es da Schulen gibt, die schon vorangehen, dann sind das meistens Schulen, wo hochmotivierte Lehrer arbeiten oder es einen sehr starken Elternförderverein gibt oder es eine Privatschule ist, aber nicht wirklich in der Fläche. Und die Elternhäuser sind dieser Ort auch nicht, wo die Kinder die Zukunft lernen, weil wir sie selber nicht gelernt haben in unserer Schulzeit und uns eigentlich extra schwer damit tun, dass digitale Geräte mehr sein können als ein Gameboy. Und deswegen haben wir gedacht, wir brauchen erstmal den Ort, damit neue Bilder im Kopf entstehen. Und nachdem wir den hatten, in Berlin haben wir angefangen, dann haben wir weitere Städte aufgemacht, haben wir festgestellt, das ist super, da kommen Schulklassen hin, Kinder, damit auch ein paar Lehrer und ein paar Eltern. Aber es schwappt ja nichts über, wenn du es so isoliert an einem Ort machst. Dann ist es für die, die da waren, toll und dann kannst du es auch noch streamen und dann kannst du darüber noch schreiben. Aber wie schaffst du es eigentlich, dass dieser Funke in die Unternehmen überspringt, wo ja die Fachkräfte der Zukunft gebraucht werden, die auch in einem digitalen Transformationsprozess sind und wo das aber häufig ein total abstrakter Begriff ist. Weil bis heute tue ich mich schwer mit Worten wie Open Innovation. Wenn ich euch jetzt fragen würde, hätten wir wahrscheinlich 30 verschiedene Definitionen im Raum. Das heißt, was meinen wir denn eigentlich mit dieser Digitalisierung? Und dann haben wir gedacht, was wäre, wenn wir neue Orte für das Thema Lernen schaffen? Und zwar die Schalterhallen von Banken, die Kinderbetreuung an Bord der Deutschen Bahn, mittendrin im Großraumabteil. Mediamarkt Saturn, was immer leer ist irgendwie vormittags, weil da alle Kinder in der Schule sind und irgendwie, weiß ich nicht, wer Dienstag morgens bei Mediamarkt Saturn einkaufen geht, wahrscheinlich eher wenige. Modehäuser, gleiches Problem. Unternehmen, Allendorf, Fissmann, ProSieben, Sat1, es ist eigentlich völlig egal, welches Unternehmen man nimmt. Alle haben eigentlich WLAN, Räume, Kompetenz im Haus für die digitale Welt. Was wäre, wenn es in diesen Unternehmen Orte gäbe, wo Schulklassen vormittags aus der Umgebung hinkommen, von den Grundschulen besonders, die noch nicht ausgestattet sind, und nachmittags die Kinder der Mitarbeiter entweder in Family Coding Workshops oder alleine die digitale Welt lernen?
Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr praktisches Beispiel, was Verena da beschrieben hat. Und sie hat ein paar sehr konkrete Punkte angesprochen. Zum einen meinte sie, für Open Innovation, was braucht man? Also sie haben das jetzt so umgesetzt, braucht Orte und man muss Menschen zusammenbringen. Mhm, genau. Und vor allen Dingen, was sie ganz klar herausstellt, ist, das schafft man nicht alleine. Mhm. Also es müssen alle beteiligt sein, um zu sehen, was passiert denn in der Gesellschaft? Was sind die Bedarfe in der Gesellschaft? Wo müssen wir anknüpfen? Welche Probleme entstehen? Und das schafft man eben durch Öffnung. Und das macht sie ganz klar, dass sie sagt, und sie macht das an dem Beispiel, dass die Schulklassen und die zu den Unternehmen gehen, weil da gibt es Raum, da gibt es WLAN, da kann man was machen, und gehen zu den Orten und die Unternehmen öffnen sich eben auch für diese Perspektive. Mhm. Was sie jetzt gerade in dem Statement noch nicht so ganz klar gemacht hat, dass es natürlich auch was Fluides ist. Ja. Die Mitarbeitenden sind da, die Kinder sind da, die Kinder gehen sehr viel spielerischer an diese Digitalisierung ran, an diese neuen Dinge. Und sind, ja, das wollen wir ausprobieren und wie man Kinder halt so kennt. Ne? Mhm. Und sind gar nicht wie wir Erwachsenen manchmal, dass sie denken, boah, das überfordert mich jetzt und wie mache ich das jetzt am besten, dass wir sehr verkopft an solche Digitalthemen gehen. Und das zusammenzubringen, wäre ja dann auch wieder was, wo man sagt, ah ja, Empathie, Kollaboration, zusammenarbeiten, dann sind wir wieder bei den Future Skills.
Genau, und gleichzeitig finde ich das dato so schön, dass sie aufzeigt, wir können so komplexe Herausforderungen, die wir gerade haben in der Gesellschaft, nicht alleine lösen. Dafür braucht es Partner und dafür müssen sich Unternehmen öffnen und kooperieren. Ne? Und das ist ja was wir auch uns ganz zentral angucken wollen. Mhm. So, wie öffnen sich Unternehmen eben für solche Formen des Innovierens und um eben diesen gesellschaftlichen Mehrwert, den sie dann schaffen, indem sie Probleme gemeinsam mit Partnern lösen, auch ins Herzen, in den Kern der Unternehmensidentität mit reinzuholen. Mhm.
Wobei man, und das sagt Verena Pauster ja, glaube ich, auch, die Unternehmen auch nicht überfordern darf.
Ne? Genau, das stimmt, ja. Das stimmt. Da haben wir nämlich dann in der Fragerunde, in der Diskussionsrunde beim Frühstück danach diskutiert, ja, aber wie macht man das eigentlich? Also wie kann man die Unternehmen für sowas öffnen? Das ist ja schon ein ganz schöner Wandel in der Perspektive. Ne? Das ist ja ein ganz schönes, einen ganzen Quantensprung darin, wie sich Organisationen verhalten. Und da hat sie gesagt, ja, wir müssen das für Stück machen. Wenn wir denen jetzt von Anfang an erzählt hätten, den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, also wir haben Großes vor, wir wollen das und das und das mit euch so erreichen, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, puh, und wir sollen da mitmachen? Mhm. Und dadurch, dass sie eben mit so einem Pop-Up-Werkstatt angefangen haben und mit so kleinen Schritt für Schritt Möglichkeiten, sich kennenzulernen, das zusammen auszuprobieren, haben sie es dann geschafft, eben das in die Breite zu tragen am Ende.
Genau, und das ist ja auch dieser Ansatz, den wir im Podcast zuvor auch besprochen haben, diese neue Arbeitsweise, dass man eben nicht sagt, man plant jetzt für ein Jahr lang, bis dann die Umsetzung kommt, sondern man versucht mit Prototypen vorzugehen.
Ja, Schritt für Schritt.
Genau, konkreten Ansätzen, Menschen zu zeigen, schau mal, so machen wir das ungefähr. Ist zwar noch nicht perfekt, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Und dann in dem Prozess zu lernen.
Genau.
Und das hat auch da braucht man wieder andere Fähigkeiten.
Ja.
Eben austesten, Fehlerkultur. Dann ist auch diese Kulturfrage, die wir vorher auch besprochen hatten, sehr wichtig. Ne? Es muss Raum bleiben, und es hätte auch sein können, dass so eine Pop-Up-Werkstatt vielleicht mal schief geht.
Ja, und sie erzählte auch bei der Deutschen Bahn, das digitale Bildungsangebot, was sie in der Kinderbetreuung an Bord von, ich weiß nicht, wie vielen ICEs angeboten haben oder jetzt anbieten, dass das am Anfang tatsächlich nicht so gut funktioniert hat, weil alle überfordert waren. Ne? Mhm. So, weil die ErzieherInnen nicht wussten, wie sie das jetzt gut integrieren, ihr Angebot vor Ort. Die Eltern dachten, oh je, jetzt daddeln die nur in der Kinderbetreuung, das wollen wir ja auch nicht und so weiter. Dass sie dann nach den ersten Wochen ja, einen Brandcall hatten, wie gehen wir mit dieser Situation um, und dann nachsteuern, ja, mussten und gucken mussten, okay, es war ein Test, ja, hat nicht funktioniert, wie wir dachten.
Ja.
Jetzt, genau, gibt es Infos für die Eltern, mhm, jetzt sind die ErzieherInnen geschult und so weiter. Ne? Also, mhm, so Schritt für Schritt gucken, ja, wie geht man vor.
Genau, ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was so die ganze Digitalisierungsdebatte auch noch mit einbezieht, dass man kann nicht einfach drüber fahren und sagen, so wird es jetzt gemacht, ihr müsst das jetzt alle machen. Mhm. Man muss die Leute mitnehmen und man muss schauen, mhm, an welcher Stelle Menschen sind. Es gibt, ja, digitale Talente, die natürlich vorne wegrennen und die neueste, mhm, Software programmieren. Und es gibt einfach Menschen, die mit digitaler Technologie oder mit digitalen Möglichkeiten noch gar nichts zu tun hatten. Mhm. Und das ist eine schwierige Spanne. Mhm. Und da braucht man eben auch dann wieder, um auf die Future Skills zurückzukommen, auch da verschiedene Ansätze.
Ist das vielleicht so eine Art Zeitenwende, in der wir uns gerade befinden? Also ich kenne das so ein bisschen aus der Tech-Welt. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, vor 10 Jahren noch, mhm, ne, wenn man sich da einen Benz kaufte oder ein Auto, dann musste das perfekt sein. Mhm. Ne? Konnte ja gar nicht anders sein. Ne? Also Kostenhaufen Geld muss perfekt sein. Mhm. Durch diese ganze Digitalisierung, durch diese Tech-Schmieden, die in Software machen und so, ist da ein ganz anderes Denken reingekommen. Ne? Mhm. Also, mhm, selbst große Firmen wie Apple oder so, ne, die schmeißen die neueste Software-Variante mhm, auf den Markt und lassen erstmal ganz, ja, bewusst auch die Nutzer testen und sagen, mhm, wo hakt es noch, helft uns und so. Ne? Also, es ist auch da Kollaboration, mhm, ne, mhm, zwischen sozusagen Kunde und Unternehmen.
Ja.
Ich glaube, dass das so eine ganz andere Art von Denke ist, ne, dass ich bestimmte Dinge noch nicht fertig habe und das auch da auch ganz offen zu stehen, ne, mhm, und sage, mhm, guck mal hier, wir arbeiten dran, mhm, aber wenn du uns hilfst, können wir es noch besser, mhm, machen.
Ja, ne? Ja, spannende, ja, Perspektive, und ich habe auch gerade überlegt, ob das auch an den Produkten am Ende liegt, ne? Weil, mhm, wenn ich eine digitale Lösung habe, kann ich ja nachsteuern.
Das ist nicht so schwer.
Genau, ja, das ist ja kein fertiges Produkt, und, mhm, ich kann ja noch mal ein Stück weiter programmieren, ich kann hier noch was, ja, ändern, ich kann den Bot vielleicht noch hinzufügen und. Wobei
das Auto. Dann schickst du das Update raus zu den Kunden.
Genau, ne? Ja, wobei das Auto irgendwie so ein festes Produkt ist. Mhm. Wobei ich auch wollen würde, dass es ein bisschen perfekt ist, weil im Straßenverkehr genug Unfälle.
Ja, gut.
Ja. Also genau, gerade wenn wir in Richtung autonomes Fahren denken und so.
Um ja auch eine Debatte, die sehr interessant, ja, ist.
Die Bremsen, ja, sind noch nicht so gut.
Genau. Also finde ich einen sehr spannenden Punkt. Aber ja, genau, das fordert ja ein anderes Denken, dass wir, ja, eben nicht, mhm, mehr sagen, okay, das perfekte Produkt muss am Ende stehen, sondern das gibt es vielleicht gar nicht.
Ja. Ja. Ist aber auch so ein bisschen so ein Clash of Cultures, habe ich das, ja, Gefühl.
Definitiv,
ne?
Definitiv.
Weil ich glaube, so richtig so alt eingesessene Unternehmen mit vielleicht noch alten Strukturen, ich glaube, die haben Schwierigkeiten, irgendwie mit so einer Offenheit umzugehen, und wenn dann da Leute kommen und sagen, ja, wir probieren jetzt mal was aus.
Mhm.
Ne?
Ja.
Ich glaube, die können noch gar nicht so richtig mit so einer, ja, Denke umgehen.
Ja, genau. Und ich glaube, gerade deswegen sind so Strategien, wie man die mit einholt, mhm, ganz wichtig. Und da fand ich auch was ganz schön, was gesagt wurde von unseren Speakerinnen im Frühstück. Die haben das die trojanische Pferdmethode genannt.
Ja, genau, das können wir jetzt gleich mal anhören. Ja. Dann haben wir den Mitschnitt da. Willst du noch was dazu sagen oder wollen wir
was erstmal? Ja, ich kann auch noch was dazu sagen. Ja, also im Prinzip, um es in meinen Worten zusammenzufassen, mhm, das trojanische Pferd ist etwas, was du erstmal ins Unternehmen reinschiebst, unter einem kleinen Deckmantel, und was dann der erste Dominostein des Wandels ist im Prinzip im Unternehmen. Das heißt, du machst ein neues Projekt mit denen, irgendwas ganz Konkretes, und das öffnet die Perspektive, da lernen Leute Neues kennen und sind dann vielleicht bereit, eben den nächsten Schritt zusammenzugehen. Und so wird Dominostein für Dominostein der Wandel in die Organisation gebracht.
Ja, ja, finde ich ziemlich klug, die Vorgehensweise. Ich spiele es nochmal kurz ein, wie Verena Pauster das ausgedrückt, ja, hat.
Also ich glaube, wir haben gesehen, dass wenn du das Thema zu groß und zu kompliziert machst, alle mitnehmen willst, dann brauchst du wahnsinnig lange, weil es einfach große Organisationen sind. Und wir haben uns so ein bisschen für die trojanische Pferd-Variante entschieden und gesagt, wenn wir da erstmal so ein Pferd reinschieben in Form einer Pop-up-Digitalwerkstatt, wo ein Raum für eine Woche für Schulen in der Umgebung und nachmittags die Kinder geöffnet ist, dann setzt das ganz viel in Gang, was man vorher sehr schwer hätte erklären können, was da alles draus werden kann. Also ein Beispiel ist Mediamarkt Saturn. Da wir gehen eher auf die Unternehmen zu, wo wir denken, Mensch, ihr habt so viel Leerfläche und ihr habt so viel, ihr habt WLAN und ihr habt das alles. Da könnte man doch eigentlich eure Leerfläche nutzen. Und dann sind wir hier zum Mediamarkt oder zum Saturn am Alexanderplatz gegangen. und haben gesagt, was wäre, wenn wir den Girls' Day dieses Jahr bei euch machen? Und da sind ganz viele Mädchen und auch genau da, wo es eigentlich nur die ganzen Hardcore-Games gibt, also auch mal so ein neues Narrativ in so eine Ecke, wo eigentlich wenig Bildung passiert. Und da bauen wir auf der Fläche für alle sichtbar so eine Art digitales Klassenzimmer auf. Und das machen wir einfach mal am Girls' Day. Und das war ja sehr niedrigschwellig, da konnte man schnell zu Ja sagen. Und als das dann passiert war, und dann kam Dorothee Bär vorbei und alles, und der Saturn wusste gar nicht, wie ihm geschieht, war es so, Mensch, das war aber toll. Also da war irgendwie richtig was los und es war mal eine positive Konnotation von, was man hier alles so erleben kann. Und Saturn war plötzlich ein Bildungsort, was sie vielleicht vorher auch nicht unbedingt waren. Und jetzt gibt's das deutschlandweit in diversesten ihrer Märkte und zwar als dauerhaftes Angebot am Wochenende für Familien. Und das ist so ein Beispiel, hätten wir denen gepitcht, wir wollen deutschlandweit mit euch, mit Familien am Wochenende und so, und so, oh Gott, ja, so, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und so hat dieses trojanische Pferd irgendwie seinen Zweck erfüllt. Also sozusagen nicht überfordern, weil alle Schreibtische von uns allen sind voll. Und wenn dann jemand vorbeikommt und sagt, jetzt machen wir mal noch was richtig Kompliziertes Neues, dann ja, sinkt erstmal so die Bereitschaft. Also wie kannst du es schaffen, dass Menschen Lust auf das Thema haben und nicht das Gefühl haben, sie müssen?
Ja, schöne Botschaft, ne? Nicht überfordern, mehr so von hinten durch die Brust ins Auge. Gibt es noch mehr solcher Beispiele? Habt ihr dann noch?
Also ich meine, Katja von der Do School hat da ja auch von berichtet. Ne? Also da kommen Unternehmen auf die zu, hat sie berichtet. Die wollen mit denen zusammen Innovationsprojekte machen. Die wollen über die neue Akteure kennenlernen, mit denen die bisher nicht zusammenarbeiten. Aber in der Regel, hat sie berichtet, sind das so die offensten Leute sozusagen aus den Unternehmen, die da sagen, okay, lass uns das mal machen, die auf die Do-School zukommen. Und das ist ganz klar auch deren Problemstellung gerade oder deren Herausforderung. Und wie öffnen wir das dann darüber hinaus? Ne? Also so diese Fragestellung, schön, jetzt kommen die innovativen Leute, die das Schnellboot im Unternehmen sind sowieso schon, aber wie bringen wir das dann in die Breite? Und aus meiner Erfahrung heraus ist das häufig auch dann eine Frage eben, isoliert man das so als Schnellboot oder macht man das als Querschnittsthema wichtig im Unternehmen?
Wofür würdest du plädieren?
Querschnittsthema, ganz klar. Weil die jetzt Gefahr ist, wenn du so eine Organisation hast, die eh schon aus Silos, nenne ich es mal, in ganz klar definierten Abteilungen daraus besteht, und dann sagst du, und jetzt machen wir noch eine Abteilung und die ist richtig innovativ, dann ist das total schön für diese Abteilung, aber dann hilft das den anderen nicht so sehr. Weil da natürlich trotzdem kein Austausch besteht, weil die Abteilungen trotzdem noch so klar definiert nebeneinander herarbeiten. Und die neue Abteilung arbeitet total innovativ vor sich her dann. Aber der Austausch zwischen den Abteilungen besteht nämlich dann nicht so sehr.
Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch, wenn man so hört, großes Unternehmen, Global Player, die dann auch so ein bisschen hip sein wollen. Und dann gibt es noch irgendwie so eine Art Start-up-Unternehmen im Unternehmen. Ne? Da sind dann die ganz hippen Leute, ne? Die dürfen sich dann da austoben. Und die anderen müssen aber so weitermachen
wie bisher. Genau, ja. Und das wollen wir eben vermeiden. Ne? Also das ist uns ein Anliegen, dass das eben in die Breite geht und nicht.
Also ich glaube, die Botschaft ist wirklich Silos aufbrechen und Transferwissen auch zu schaffen. Das, was erlernt wird, dann in solchen Silos aufbrechen und unbedingt das Wissen weitergeben an alle. Und was bei eben in der Digitalisierungsdebatte, ich meine, Verena redet jetzt über die Zielgruppe Kinder, aber was ja bei Erwachsenen auch so ist, dass man also das Abhängen und das gefühlte Abhängen ist halt ein schwieriger Punkt, an dem sich Menschen auch befinden. Und bei Kindern ist es vielleicht noch was anderes, weil sie spielerisch rangehen, aber viele Erwachsene haben diesen Zugang nicht und fühlen sich eben abgehängt. Und ich glaube, da sind Silos fatal.
Ja klar, weil du nicht da rauskommst. Ne? Also du brauchst Hilfe, um da rauszukommen erstmal. Und einerseits heißt es, Silos aufbrechen durch andere Organisationsstrukturen. Aber dann, wenn man das gesellschaftlich sieht und aber auch in den Organisationen, heißt es natürlich eben, die Leute da abholen, wo sie sind gerade. Und nicht, wo man sie gerne schon hätte.
Was braucht es denn oder meistens ist es ja an Menschen festgemacht. Ne? Also was braucht es sozusagen für Menschen, mit welchen Aufgaben müssen die betraut sein, um so Querschnittsgeschichten hinzukriegen? Oder gibt's die schon in bestimmten Unternehmen? Oder kommt sowas immer nur von außen?
Ich glaube, es gibt so eine Debatte, da wird darüber gesprochen, ob man Generalisten oder Spezialisten benötigt. Also braucht man jetzt Menschen mit Kompetenzen, die so generelle Themen und breit umfassend alles abdecken? Oder braucht man Spezialisten, die jetzt zum Beispiel Software Engineering, also ganz klar in dem IT-Sektor verankert sind? Ich würde sagen, man braucht beides, aber man muss sich miteinander unterhalten. Ich glaube, die Kommunikation und Übersetzungsleistung zwischen diesen verschiedenen Profilen, das ist essentiell. Ja. Mhm. Und der Austausch und das Wissen, was daraus entsteht.
Ja. Und was sicherlich auch hilft, ist, Leute genau mit diesen unterschiedlichen Profilen aus unterschiedlichen Abteilungen und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen in ein Projekt, was für die ganze Organisation wichtig ist. Also wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt hier strategisch dieses neue Projekt, das wollen wir jetzt mal testen für die gesamte Organisation. Und dann bringen wir die da alle zusammen und die werden alle zurückgehen in ihre Abteilung am Ende und von dem Projekt berichten. Und dann ist das in allen Abteilungen irgendwo zu Hause, das Projekt, und nicht so ein kleines Schnellboot, was da macht, was es will, aber keine Strahlungskraft hat auf die anderen.
Ja. Und vielleicht nochmal, das braucht es was von außen, wenn man von außen so definieren würde, das Unternehmen sich öffnen und außen die Gesellschaft ist, was da draußen passiert, dann braucht es unbedingt was dann von außen. Ja. Die Impulse müssen rein ins Unternehmen, auf jeden Fall.
Gleichzeitig heißt es nicht unbedingt, dass man deswegen neue Menschen braucht.
Genau.
Ne? Also das ist so, ich würde da unterscheiden zwischen, es braucht die Impulse aus der Umwelt der Organisation, der Unternehmen, es braucht da neuen Input, man muss sich öffnen, um überhaupt mitzukriegen, was passiert da draußen außerhalb von unserem kleinen Mikrokosmos in unserem Haus. So. Mhm. Aber gleichzeitig, glaube ich, kannst du auch einfach die Leute, die du schon hast, auf diesen Weg mitnehmen.
Ich hatte eigentlich mehr so strukturell gedacht. Ne? Also immer wenn es um Innovationen geht, gibt es irgendwie so ein Chief für irgendwas. Mhm. Ne? Und da müsste es ja eigentlich so ein Chief für Strukturveränderungen geben.
Ja,
ne?
Ja, definitiv.
Also einer, der wirklich da auch die Möglichkeiten bekommt, sozusagen solche Dinge auch zu implementieren und zu sagen, wir müssen uns öffnen und wir müssen diese Silos aufbrechen.
Ja, das ist klar, dass du, also ich glaube, du brauchst beides, ne? Also du brauchst dieses Top-Down auf jeden Fall. Mhm. Du brauchst von oben die klare Entscheidung, das ist Priorität für unsere Organisation. Weil nur dann werden die Ressourcen bereitgestellt, um sich auf diesen Weg zu machen. Nur dann kannst du das eben so vorantreiben, wie es nötig ist. Gleichzeitig musst du auch von außen, bottom-up, also von unten die Bereitschaft haben und schaffen, ich meine, du kannst ja auch schaffen, sich eben auf den Weg zu begeben. Also es ist so ein Zusammenspiel zwischen wir setzen die Prio von oben, wir müssen es machen und wir nehmen aber alle mit, das ist ein partizipativer Prozess und wir stülpen da jetzt nicht von oben die Lösung drüber und jetzt müssen wir uns alle öffnen und niemand weiß, wie ihm geschieht, sondern das ist ganz wichtig, beides auf einmal zu denken.
Und ich glaube, wenn es so um diese Chief-Position geht, was festgestellt wurde bei Unternehmen oder NGOs, die diese New Work-Methode auch ausprobieren und schon leben, es braucht Moderation und Coaching. Mhm. Man kann von einem Menschen nicht verlangen, dass die so und so viele Jahre in dem Prozess gearbeitet haben, damit vertraut sind, plötzlich sollen sie alles anders machen. Also dafür braucht es Moderation, Coaching, bei Scrum, was ja auch eine Methode ist aus der Software-Development-Ecke, gibt es ja auch den Scrum Master. Also es braucht schon Menschen, die das anleiten.
Und dann auch eben erkennen lassen im Unternehmen, ach, das sind Kompetenzen, die bringen mir was. Mhm. Also ich glaube, dieses Identifizieren damit ist ganz wichtig. Nicht nur von außen theoretisch zu hören, neue Kompetenzen, okay, aber habe ich nichts mit zu tun, sondern so das erlebbar zu machen. Mhm. Entweder durch Menschen, die ich kenne und die das sich fortbilden und die dahin, oder neue Menschen, die dazukommen, oder auch eben durch Engagementprojekte, wo ich irgendwie das gesellschaftliche Engagement meines Unternehmens, wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, ich stelle dich frei, dafür hilfst du dem Verein um die Ecke für zwei Wochen in deren Projekt mit den Kompetenzen, die du hier ja bei uns hast. So. Das ist dieses Selbsterfahren, Selbsterleben. Okay, das bringt mir was.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, Das kennt man ja selber auch von sich, ne? Oder man hat es schon oft gehört, dann wird irgendwas wieder sozusagen versucht zu implementieren. Und die Leute sagen, ach Gott, was wollen die jetzt schon wieder von uns? Ich habe genug zu tun. Ne?
Genau.
Lass mich doch in Ruhe und so. Ne? Und ich glaube, diese Abwehrhaltung wird man wahrscheinlich immer spüren. Ne? Und man muss das wahrscheinlich genauso angehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Dass die Leute spüren, aha, das bringt mir ja wirklich was.
Ja. Ne?
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein weiter Weg. Du hast gerade Katja Davut angesprochen. So wollen wir noch mal kurz reinhören in ihren kleinen Impuls vom zweiten Frühstück.
Wir arbeiten vor allem mit diesem Konzept von Innovation Challenges. Das heißt, ein Unternehmen oder eine Organisation kommt zu uns und kommt mit einer Herausforderung, einer Fragestellung, einer Vision, irgendetwas möchten sie entwickeln. Und wir überlegen gemeinsam, okay, wer sollte daran arbeiten, vielleicht mit welchem Team machen wir das? Und dieses Team besteht dann eben aus Unternehmensmitarbeitern, aus Do-School-Facilitators, also wir sind im Endeffekt die Prozessexperten, und dann eben aus 20 Co-Creators aus der ganzen Welt, die ja, genau, die alles Mögliche an Hintergründen haben können, Skills, Berufserfahrung, also wirklich so komplett diverse sind im Endeffekt. Genau, also als Beispiel vielleicht, wir hatten dieses Jahr das Connected Fashion Challenge, das war mit einer großen Modekette, die gerne Produkte entwickeln wollte, so eine der Klamotten entwickeln wollte, wo Mode und Technologie verbunden werden, mit dem Ziel, Communities zusammenzubringen. Und als Beispiel in diesem Team hatten wir alles Mögliche von Fashion Designer und Leute, die nähen können, bis hin zu Techies und Ingenieure und Leute, die Content Marketing machen, aber auch Sozialaktivisten oder Sozialunternehmen, die eine andere Perspektive mit eingebracht haben. Was absolut fundamental ist bei uns, ist eben die Teamzusammenstellung. Und das kann man sich ein bisschen so als Matrix vorstellen. Wir wissen natürlich, es gibt bestimmte Hard Skills, die vertreten werden müssen. Zum Beispiel eben mit diesem Beispiel, Fashion Design muss dabei sein, Technik muss dabei sein, aber und ein paar andere weitere Hard Skills. Und wir überlegen uns natürlich, welche andere Soft Skills müssen dabei sein, über Kollaboration und Problemlösung oder Kreativität hinaus. Und was kann... Also wenn man sich irgendwie überlegt, das sind 25 Leute in einem Raum, kann man sich auch überlegen, was für Typen braucht man auch. Man braucht vielleicht ein paar Leute mit Führungserfahrung oder ein paar Leute, die eher so die Projektmanager sind, ein paar Leute, die Energie reinbringen oder die Social Glue sind, im Endeffekt so das ganze Team zusammenhalten. Genau, das bauen wir uns ein bisschen auf und dann während der Interviews und des Prozesses versuchen wir, diese Matrix dann zu befüllen. Vielleicht nochmal auf die andere Seite zu schauen, was für eine Organisationskultur braucht es dafür, also welche Unternehmen im Endeffekt kommt auf uns zu, die dann gerne solche Programme mit uns machen möchten. Also man könnte dazu viel erzählen, aber ich fokussiere mich vielleicht auf einen Punkt und zwar Flexibilität auf alle möglichen Ebenen. Es sind normalerweise Unternehmen, die schon flexible Arbeitsstrukturen haben bei sich, die cross-funktional arbeiten, die nicht so richtig im Silo denken. Und es sind Unternehmen, die, ich habe gestern ein neues Wort gelernt, und zwar Wissbegierde. Ich komme nicht ursprünglich aus Deutschland und habe das Wort eben gesucht und meine Kollegin hat mir das gesagt. Es sind eben Unternehmen, die Wissbegierde mitbringen, die neugierig sind, die offen sind, die sich Fragen stellen wie, was machen eigentlich andere Sektoren oder was macht man in Asien oder was sagen Sozialaktivisten dazu oder was wollen eigentlich Endkonsumenten, was im Endeffekt jetzt fast ganz gang und gäbe ist. Aber genau, es sind eben Unternehmen, die diese andere Perspektiven anerkennen und gerne auch mit einbeziehen möchten. Also du hast schon recht, wir arbeiten mit etablierten Unternehmenspartnern und wenn ich das sage, heißt es auch nicht unbedingt, dass das gesamte Unternehmen so sieht. Also oft passiert es auch, dass Teile, Abteilungen, Innovationsabteilungen oder eher so strategische Teams gerne auf uns zukommen oder aber auch oft mit Unterstützung vom C-Level. Und dann versuchen, das mit einzubringen. Und ich glaube, was wir merken, was richtig wichtig ist und was eine Expertise ist, die wir versuchen jetzt gerade aufzubauen, ist, dieses Movement-Building innerhalb des Unternehmens dann mit einzubringen. Das heißt, natürlich sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Natürlich sehen auch nicht alle da den Sinn der Sache. Und wie kann man wirklich, und das ist eigentlich eine offene Frage, damit setzen wir uns gerade auch auseinander, wie kann man alle Abteilungen, alle Menschen, irgendwie von Leuten, die vielleicht in Fabriken arbeiten, bis hin zu C-Level, Leute, die vielleicht da nicht so ganz dabei sind, mitnehmen und dann solche Sachen umsetzen.
Ja, man hört, dass es ein Frühstück ist, ne?
Ja, wir haben Kaffee getrunken, Croissants gegessen.
So soll das auch sein. Hauptsache, man konnte sie verstehen und ich glaube, das war der Fall. Ja, sie hat, glaube ich, noch mal einige von den Punkten angesprochen, die wir auch schon diskutiert haben. Ne?
Mir ist gerade so aufgefallen, als ich so reingehört habe, wie wir sprechen und welche Buzzwords wir benutzen, ist so die Frage. Ne? Und Katja meinte ja auch, ja, Unternehmen, die auf uns zukommen, müssen flexibel sein und diese Kultur eben schon mitbringen. Ne? Und dann kommt man in diesen Co-Creation-Prozess. Vielleicht ist auch noch mal ganz spannend, so zu erklären, was Co-Creation ist. Veronika, magst du kurz?
Ja, klar. Mhm. Also Co-Creation. Co-Kreation auf Deutsch. Und das heißt, man erschafft etwas, Kreation, man erschafft etwas und zwar zusammen. Mhm. Co. Also, ne, das ist so, um das Wort mal zu erklären. Und genau das ist es am Ende. Also man bringt Leute aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Sektoren mit verschiedenen Hintergründen an einen Tisch und erschafft etwas zusammen. Und das kann bedeuten, dass man die Nutzerinnen und Nutzer von dem, was man erschaffen möchte, mit an den Tisch bringt. Mhm. Das habe ich zum Beispiel schon mal erlebt. Ich habe ein Projekt gemacht mit der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach und da sind wir dann nach Mönchengladbach gefahren und haben uns mit den verschiedenen Akteuren aus der Stadt getroffen und unsere Projektidee mit denen gemeinsam weiterentwickelt. Und zwar nicht am Tisch auf dem Papier, sondern halt stehend und da haben wir was gebastelt und ja, genau so. Und ich glaube, das ist das, was man sich darunter vorstellen kann, eben früh zu sagen, okay, welche Perspektiven brauchen wir denn noch, um zu verstehen, was wir hier eigentlich machen, um zu verstehen, wie wir diese Probleme lösen können, die wir lösen wollen. Die holen wir jetzt mit an den Tisch und mit denen arbeiten wir jetzt konkret zusammen.
Genau, also würde dann heißen auch, dass zwar die Unternehmen, die reinkommen, offen und flexibel sein müssen und offen für den Prozess, aber nicht unbedingt die anderen Perspektiven, die mit drinne sind. Also es kann auch was Starres sein, wie in, genau, was du gerade beschrieben hattest, das Projekt. Aber ja genau, dass man dann aber es schafft, alle abzuholen. Und das meinte ja auch Katja nochmal am Ende. Es ist jetzt egal, ob C-Level oder Mitarbeitende, man muss es schaffen, die Leute an den Tisch zu bekommen. Offenheit, Flexibilität und Wissbegierde, meinte sie ja, ist was, was die Voraussetzung ist.
Genau, und das ist, glaube ich, also Wissbegierde, Neugier, der Wille zu lernen. Das ist, glaube ich, auch so ein Future-Skill, der total relevant ist, einfach um diesen Wandel mitmachen zu können. Also das ist so eine Schlüsselkompetenz, wenn alles ständig im Wandel ist, dann ist so eine Bereitschaft zu lernen, eine Bereitschaft, sich weiterzubilden, neue Dinge kennenzulernen, natürlich essentiell.
Wobei ich jetzt auch denke, ne, was machen wir mit den Leuten, die sich damit überfordert fühlen, ne, die eben nicht flexibel sind, vielleicht nicht offen, die totale Ängste haben und sich vor so einer extrem großen Herausforderung sehen? Ich glaube, da ist eine Gap.
Ja, definitiv.
Und diese Gap sollten wir auch betrachten, wenn wir über Future Skills und Schlüsselqualifikationen sprechen.
Ja, wie nehmen wir alle mit und nicht nur die, die sich eh bereitwillig
und da
anschließen.
Genau, wäre wieder so eine Form des Engagements schön. Ne? Weil genau dann schafft man es, Menschen zusammenzubringen an einem Kurs, an einem Social Kurs,
gesellschaftlichen Mehrwert
zusammenzuarbeiten und man lernt, dass man mit den Kompetenzen, die man ja in sich hat, was schafft und ein Ziel erreicht, was jetzt nicht zwingend der Bewertung oder der Konkurrenz in dem Unternehmen entspricht. Und was auch nochmal wichtig ist, wenn man in solchen Engagementprojekten ist, für Menschen, die sich vielleicht auf unterschiedlichen Wegen befinden, dass es konkurrenzfrei ist. Das ist nicht so, dass ich im Job bin und ich muss jetzt
ich muss am besten performen, damit ich dann befördert werde.
Genau, und dann habe ich das Ziel und dann will ich das erreichen und dann ist aber jetzt hier noch irgendwie eine Stelle, sondern es ist was, man ist zusammen, engagiert sich und
man zieht an einem
sagt
Strang.
Sagt ganz, ganz platt so, man tut was Gutes. Und ich glaube, es ist eine Situation, in der man diese Future Skills sehr gut und frei erlernen kann.
Ja, und auch eben diese Öffnung, ne? Also diese Kultur des Öffnens, des Zulassens, sich einlassen auf Neues, neue Perspektiven kennenlernen. Und das ist ja am Ende dann auch wieder das, was jetzt Katja und Verena in ihren Beiträgen so betont haben.
Ich glaube, auch da sind wir an so einem Art Epochenwechsel, weil unsere ganze Gesellschaft ist ja auf Wettbewerb und Konkurrenz angelegt. Ne? Und das ist sozusagen auch in uns drin, ob wir wollen oder nicht. Ne? Und diesen Sprung zu schaffen, ne? Zu sagen, in diesen neuen Lernwelten ist es nicht so weit her mit Konkurrenz. Ne? Brauchen wir da gar nicht, ne? Sondern wir befruchten uns gegenseitig. Ne? Und das ist auch da, ist sozusagen eine Offenheit von den Individuen gefordert. Ich glaube, das ist noch wahrscheinlich der nächste wichtige Schritt, den man so in die, oder der Punkt, den man in die Köpfe reinkriegen muss.
Ne? Ja, und da sehen wir auch schon Vorreiter im Bildungssystem. Ne? Also Schulen, aber auch jetzt universitäre Institute, wie zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, die sagen, zumindest in Teilen, wir bewerten unsere Studierenden, unsere Lernenden nicht mehr. Also so zum Beispiel eben an der School of Design Thinking beim Hasso-Plattner-Institut, da gibt es keine Note. Du hast erfolgreich teilgenommen. Das ist das Ergebnis. Und mittlerweile machen sie eine Note, die gleiche für alle, glaube ich, weil andere Unis das fordern, damit sie es anerkennen in ihren Curricula, also als Transferleistung, die Studierenden dann mit an ihre Heimatuni nehmen können. Aber eigentlich ist das Prinzip dahinter, wir bewerten euch nicht. Weil so oder so kommt was bei rum. Ihr lernt was. Ja. Und das ist das Richtige.
Ja. Ich finde das gerade im Hinblick auf Recruiting spannend. Ne? Ich glaube, da muss ich auch wahrscheinlich noch viel tun. Ne? Da sind wir ja auch für meinen Geschmack noch viel zu sehr auch in der Welt der Industrialisierung verhaftet geblieben. Ne? Also wenn ich irgendwo hinkomme, muss er mal einen Meter Zeugnisse vorlegen. Und dann wird geguckt, und hat er denn auch im Ausland? Irgendwie, aber es wird selten, ich meine, ist natürlich schwierig, das weiß ich. Man kann immer den Leuten nur vor die Stirn gucken, man weiß nicht genau im Gespräch, was treibt diesen Menschen over. Aber ich habe das Gefühl, dass das noch viel zu selten in den Fokus genommen wird. Auch durch Prozesse in den Unternehmen, wie man rausfindet, was mit einem Menschen los ist, ne? Was der für einen bringen kann.
Ja, ja.
Und, ich glaube, abseits von irgendwelchen Zertifikaten und Beurteilungen.
Ja, ich glaube, ein Thema, was damit reinspielt, und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Messung. Also viele verlangen, dass man Skills messen kann oder dass man das und das Zeugnis hat. Das kann man messen, das sind harte Sachen.
Und das ist was sehr Deutsches. Ne?
Genau, da kann man so einen Haken dran setzen, nun ist man in der Position. Und dann wird auch der Aufschrei sehr laut, diese Schlüsselqualifikationen wie Empathie und will man jetzt messen? Das ist natürlich die Frage, ne? Das ist jetzt keine einfache Sache, dass man jetzt plötzlich ein KPI auf Empathie legt und dann geht man zum C-Level und sagt ihm jetzt, ja, da ist
KPI 5. bei 6,8, wir brauchen aber 7.
Genau. Auch da ist die Schere auseinander. Also auch da ist so unser Mindset, muss sich da so ein bisschen von wegbewegen und zu sagen, vielleicht ist Messen nicht das Richtige, sondern empfinden und vielleicht eine emotionalere Ebene hier mit reinbringen.
Ja, und auch andere Disziplinen mit reinholen. Ne? Also ich meine, es gibt ja in der Psychologie zum Beispiel viele Tools, wie man soziales Verhalten messen kann und zu schauen so, okay, was gibt es da noch für Ansätze und nicht eben vielleicht messen in Zahlen. Wie können wir andere Wege finden zu evaluieren, weil das ist ja schon wichtig für Unternehmen zu gucken, wie ist denn unser Stand gerade und wo wollen wir uns hinbewegen. Irgendwo musst du ja schon ein Assessment vornehmen, was ist der Stand, wo wollen wir hin und zu schauen, wo besteht Handlungsbedarf. Ne? Aber dazu gucken auch in andere Disziplinen, wie kann man diesen Stand erheben, den Ist-Stand erheben.
Ja, und wer sind dann die Talents von morgen?
Ja.
Sind das die mit den meisten Zertifikaten?
Vielleicht das ist die Frage. Nicht. Ja. Genau, aber ich finde das total spannend, weil das eben, glaube ich, relativ kulturell verankert ist in Deutschland, wo du so auch jetzt zum Beispiel in der Berufsausbildung ja so eben das duale Ausbildungssystem hast, ne? Wo ganz klar ist, du gehst durch diesen Weg und dann hast du am Ende dein Zertifikat und dann darfst du den Beruf ausüben. Und zum Beispiel in den USA ist das ja ganz anders, ne? Also da werden die Leute auch in der Schule generalistischer ausgebildet und dann lernst du on the job viel mehr, was dort auch geschätzt wird dann und auch nicht so ein Zertifikat hat, sondern es ist eher sozusagen dein Weg und das, was du dazu sagen kannst, der dich qualifiziert.
Ja, also dieser Drang, die Dinge immer alle zu messen und zu bewerten, klar, das ist natürlich gerade in der Unternehmenswelt schon allein dadurch verankert, weil letztlich kommt es ja zumindest bis heute bei Unternehmen darauf an, wie ist der Börsenwert? Wie viele Gewinne haben wir gemacht? Welche Märkte haben wir erobert? Ne? Also all diese harten Fakten. Ne? Und wenn ich mir so anhöre, was ihr erzählt, meine ich eigentlich, dass sich Unternehmen da auch wandeln müssen. Weil es geht nicht nur darum, wie der Börsenwert ist, sondern es geht meiner Meinung nach auch darum, inwieweit ist dieses Unternehmen ein Good Corporate Citizen?
Ja, genau.
Was hat es für gegen den Klimawandel gemacht? Ja, wie steht es sozusagen, welchen gesellschaftlichen Impact hat das verursacht?
Ja, ne? Ja, definitiv. Das sehen wir auch gerade mit Fridays for Future. Ne? Also, dass da eben neue Forderungen an die Unternehmen gestellt werden. Wir sehen Wertewandel im Prinzip. Es geht irgendwie, Wirtschaftsleistung sozusagen ist nicht mehr die einzige, die einzige Kennzahl.
Genau. So, und da befinden wir uns auch im Wandel und Unternehmen befinden sich im Wandel und es geht um Purpose und auch, weil wir gerade auch über was ist Purpose, der gesellschaftliche Mehrwert, den ein Unternehmen bringt und weil wir gerade bei Recruiting auch waren, auch Top Talents an sich zu binden, hat damit ganz viel zu tun, weil viele Talente wollen eben nicht mehr nur für Gewinnzielabsichten arbeiten, sondern sie wollen der Gesellschaft was zurückgeben.
Ja, tieferen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Ne?
Genau, und das ist auch das, was sie drive, wo sie ihre Motivation herbekommen. Und ich glaube, das sind Fragen, mit denen sich Unternehmen beschäftigen müssen, unbedingt.
Ja, das teilweise schon tun, aber noch definitiv stärker müssen. Ja. Und du hattest gerade so Corporate Citizen als Begriff in den Raum geworfen. Das ist ein Begriff, den wir dafür sehr gerne benutzen, der aber natürlich relativ abstrakt klingt. Und im Prinzip heißt das ja für uns, ein Unternehmen versteht sich nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur als Unternehmen, das Arbeitsplätze schafft und vielleicht noch ein soziales Projekt hat und damit ist die Sache dann gegessen, sondern eben dieser gesellschaftliche Mehrwert rückt in die Kernidentität des Unternehmens. Das Unternehmen sagt, das ist unsere Vision, das wollen wir beitragen zu unserer Gesellschaft und wir tun es über unsere Mittel, indem wir Produkte zum Beispiel erschaffen, Dienstleistungen, die diese Herausforderungen, die wir sehen, beheben. und tun das dann vielleicht auch noch nebenher in Engagementprojekten, kann sein, aber so das rückt richtig in die Kernidentität der Unternehmen, sich als gesellschaftlichen Akteur zu begreifen und nicht nur als wirtschaftlichen.
Ja, das scheint mir so die Reise zu sein, ne? In die es jetzt geht. Also ich hätte euch jetzt zum Schluss noch gefragt, ihr habt das analysiert und was wäre dann jetzt sozusagen das, was kommt? Ne? Mhm. Also was würdet ihr als Expertin sagen, was muss geschehen oder was wird geschehen oder so? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt ist,
ja,
ne? dass so eine Identitätsfrage da im Mittelpunkt stehen kann. Ne?
Ja, und ja nicht nur im Hinblick jetzt auf was tragen wir zur Gesellschaft bei, sondern auch, wie können wir da hinkommen, dass wir das zur Gesellschaft beitragen? Wie öffnen wir uns? Und das ist dann wiederum auch eine Identitätsfrage. Mhm. Ist es okay für uns als Unternehmen, uns zu öffnen?
Genau.
Gehört das zu unserem Sein?
Und da auch nicht nur aus der Perspektive der Gesellschaft was Gutes zu tun, sondern eben auch als Unternehmen nachhaltig am Markt
zu bestehen
ja. und weiterhin Gewinne auch als Unternehmen zu erzeugen. Mhm. Also beides geht da Hand in Hand und gehört zusammen.
Kann gesellschaftlicher Druck nutzen bei all dem? Also du hast gerade Fridays for Futures angesprochen, wird wahrscheinlich auch nochmal in anderen Bereichen der Gesellschaft aufploppen, vermute ich mal. Ja. Mhm. Wird das was sein, was Unternehmen antreibt?
Ich gehe davon aus, und zwar, weil natürlich die, jetzt mal aus so einer gesellschaftlichen Geschäftsperspektive, weil natürlich die Mitglieder der Zivilgesellschaft, die einzelnen Individuen, sind ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn die ganz klar diese Forderung an die Unternehmen stellen,
oder
dann müssen sie darauf eingehen, wenn sie die Top-Nachwuchskräfte gewinnen wollen. Ja.
Oder Konsumenten und Konsumentinnen.
Ja, auch gutes
Beispiel. Also wenn wir jetzt über Klimawandel sprechen, welche Produkte werden in Zukunft konsumiert? Das Erste, an was ich denke, ist, was passiert jetzt mit der Automobilindustrie? Mhm. In welche Richtung wird sich das bewegen? Also ich denke schon, dass das Unternehmen in der Gesellschaft verankert sind und so auch sicherlich Produkte auch entwerfen oder an den Markt bringen. Nichtsdestotrotz sicherlich spielt die Politik auch eine große Rolle dabei. Mhm. Also die darf man in dem Gesamtkonstrukt nicht außer Acht lassen.
Ja, sehe ich auch so. Ja, das war richtig spannend. Ich könnte jetzt noch viel länger mit euch sprechen. Ein schöner, frischer Blick auf das, was da passiert. Ihr hört aber nicht auf mit diesem Podcast, sondern es wird auch noch ein drittes Frühstück geben, habe ich gerade gehört.
Genau.
Aber wahrscheinlich erst 2020.
Genau, ja, wir überlegen noch gerade, wie wir es am besten terminieren. Unser Bauchgefühl ist, Ende des Jahres ist natürlich immer viel los, gerade auch in den Unternehmen. Jahresabschluss steht an und so weiter. Vielleicht gehen wir dann eher zu Anfang nächstes Jahr. Das diskutieren wir gerade noch intern.
Okay.
Genau, aber es wird es geben, entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Und da wollen wir dann diese ganzen Perspektiven in einen Topf werfen, alles mal zusammenbringen. Future Skills, Engagement, Open Innovation.
Mhm. Ja. Und ich vermute mal, bei dem Termin wird man euch die Türen einlaufen, weil natürlich alle jetzt die Podcasts gehört haben. Und dann bei diesem dritten Frühstück muss ich dabei sein.
Ja, das würde uns sehr freuen, ja.
Klar.
Also alle da draußen, die das jetzt gehört haben, kommt nach Berlin Anfang 2020. Da gibt es wieder ein gutes Frühstück. Vielen Dank euch beiden.
Ja, danke dir.
Wir bedanken uns auch. Danke.
Ciao.
Ciao. Das war also mein Gespräch mit Veronika Mohr und Lydia Markowski. Das am Schluss erwähnte Themenfrühstück ist nun auf Mitte Februar 2020 terminiert. Wer gerne dabei sein möchte, kann sich über die Internetseite von Zivilgesellschaft in Zahlen für die Veranstaltung anmelden. Oder ihr folgt Zivitz auf Twitter. Dort findet ihr dann auch alle Infos zur Veranstaltung. Zivitz streamt die Veranstaltung auch jeweils über den Dienst Periscope. Das heißt, wer nicht persönlich dabei sein kann, kann die Veranstaltung aber auf jeden Fall auch über das Web verfolgen. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Darüber hinaus danke ich euch für euer Interesse an unseren Themen. Hier geht es demnächst wieder weiter. Macht's gut. Bis demnächst. Ihr und euer Michael Sonnabend.